Und ich würde einfach mal einsteigen mit der Frage, was denn Narzissmus für Sie bedeutet.
Also Narzissmus ist ja eine Beschreibung für eine psychologische Problematik, wo Menschen versuchen, sich durch eine grandiose Fassade vor erneuten Selbstwertverletzungen zu schützen. Das sind in der Regel Menschen, die ein verletztes Selbstwertgefühl haben und sich deshalb überhöhen, also besser machen, als sie sind, um dieses Gefühl auszugleichen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Menschen auch immer auf die Bestätigung von außen angewiesen sind, um das Selbstwertgefühl weiterhin zu stabilisieren. Und es bedeutet auch, dass wenn sie nicht bestätigt werden, sehr schnell gekränkt reagieren, weil dann sozusagen die Nichtbestätigung ihr eigenes inneres Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl ins Schwanken bringt.
Viele Staatsoberhäupter zeigen ja sehr narzisstische Züge. Da wären als Beispiel Donald Trump, Sebastian Kurz oder auch Erdogan zu nennen. Welche Bedürfnisse befriedigen denn PolitikerInnen mit solchen Zügen bei der Bevölkerung?
Also was sie machen, ist, dass sie sich sozusagen hinstellen und der Bevölkerung klar machen, ich bin gut, du kannst mir folgen, ich weiß, wo es lang geht und ich mache alles für dich gut und richtig. Und was befriedigt wird, ist das Bedürfnis nach gesehen werden, nach gehört werden. Da ist einer, der kümmert sich um mich. Und das sind ja auch Menschen, die sehr häufig eine bestimmte Form von Faszination ausüben und manchmal auch sehr eloquent sind, zum Teil auch sehr intelligent sind und die Menschen dann wirklich anziehen und die glauben, ja, da ist einer, der für mich sorgt und der es gut mit mir meint. Das ist das, was sie vermitteln. Und dann werden sie zum Teil so idealisiert, dass gar nicht mehr gesehen wird, wo die Schattenseiten dieser Person sind.
Solche Leute sind ja in der heutigen Politik, wie gerade an den Beispielen erkennbar, super erfolgreich und kommen immer wieder an extrem viel Macht. Warum lernen die Menschen nicht daraus, gerade wenn man sich eben anschaut, wie die Karrieren solcher Staatsoberhäupter häufig auch zu Ende gehen?
Naja, wir lernen sowieso immer alle ein bisschen schlecht. Außer es geht uns schlecht, dann lernen wir. Aber solange es uns einigermaßen gut geht, lernen wir nichts. Vor allen Dingen, weil auch diese Staatsmänner es schaffen, bestimmte Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also zum Beispiel, dass die Preise nicht steigen oder wie Trump es gemacht hat, dass er gesagt hat, ihr kriegt eure Jobs wieder zurück. Und er hat ja wohl auch sehr viele Jobs geschaffen oder es hat sich in der Zeit so ergeben. Das heißt also, sie versuchen die materielle Basis der Bevölkerung zu stabilisieren oder ihnen zumindest zu versprechen, dass die materielle Basis sich verbessert. Und das ist natürlich etwas, was die Menschen enorm anzieht und wo sie sagen, ja, das ist jemand, den möchte ich unbedingt als meine Galionsfigur haben.
Es gibt ja auch durchaus Parallelen zwischen dieser Selbstdarstellung von PolitikerInnen und so diesem Konzept der Marke Ich, also kapitalistischer Vermarktung des eigenen Produktes, der eigenen Person. Inwiefern begünstigt denn unser politisches System narzisstische Züge in der Politik?
Naja, es ist so, dass Narzissmus ja im Moment sowieso sehr weit verbreitet ist und wir in unserer Gesellschaft natürlich schon sehen, dass narzisstische Züge sehr erfolgreich sind. Also wenn ich mich wirklich so präsentiere, dass alle Leute mir folgen, dann ist das natürlich sehr verstärkend und belohnend und von daher wird es natürlich immer wieder auch gemacht. Also ich denke, wir haben da schon eine bestimmte narzisstische Ausprägung, indem wir das Ich voranstellen und sagen, ich bin besser als ihr alle anderen. Und das, denke ich, wirkt auf jeden Fall auch in der Politik. Und man muss ja sehen, es gibt ja immer diese Wechselwirkung. Also auch ein Politiker, der von uns erhöht und hochgejubelt wird, das machen wir ja auch. Also das machen ja nicht die Politiker alleine, sondern wir tun ja unseren Teil dazu. Das heißt also, durch die Idealisierung des Politikers steigt auch wiederum unser Selbstwertgefühl, wenn wir sagen, den wähle ich. Und dann ist es ein Geben und Nehmen und darauf verzichtet man natürlich ungern.
Dieses Konzept der Marke Ich bezieht sich ja auch auf so einen Konflikt zwischen dem realen Inhalt bzw. dem realen Ich und dem Wunsch-Ich, also der Idealvorstellung, die sozusagen häufig als Fassade aufrechterhalten wird. Welche Rolle spielt denn gerade dieses Aufrechthalten von Fassaden bei narzisstischen Persönlichkeiten?
Naja, das ist unbedingt notwendig, weil diese Menschen identifizieren sich mit ihrer Fassade, also mit dem positiven Bild von sich, mit einer positiven Identität, die sie selber innerlich erhöhen und die von den anderen erhöht wird. Und das ist zum Überleben notwendig, denn wenn diese Fassade bröckelt, dann bröckelt auch ihre Selbstsicherheit und dann kann es sein, dass sie in große innere Not kommen. Das sieht man immer wieder auch bei Politikern, wenn sie ihre Macht verlieren, dann kann es sein, dass sie zusammenbrechen und es nicht schaffen, eine andere Form für ihr Leben und für ihr Wirken zu bekommen. Von daher ist der Erhalt der narzisstischen Fassade einfach die Grundlage. Und da merkt man natürlich auch, wie anstrengend dieses ganze Konzept ist. Denn so ein Idealbild von sich aufrechtzuerhalten erfordert ganz viel Arbeit und ganz viel Anstrengung und muss immer wieder und immer wieder erneuert werden.
Das ist ein ganz gutes Stichwort. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz ist ja vor kurzem zurückgetreten und in seiner Rücktrittsrede hat er gesagt, ich bin eben auch nur ein Mensch mit Emotionen und auch mit Fehlern. Wie kommt es denn, dass diese PolitikerInnen sich immer dann auf ihre Menschlichkeit und Fehlbarkeit berufen, wenn sie so in die Ecke gedrängt werden?
Ja, das erhält die Würde aufrecht. Dann müssen sie sich nicht sozusagen als Loser fühlen, sondern können sich ganz generös hinstellen und sagen, ich bin ein Mensch, als wenn das was Besonderes wäre. Aber anscheinend ist es etwas in diesem Rahmen Besonderes, wenn man auf seine Menschlichkeit hinweist. Aber das ist, glaube ich, eine Art von Selbstschutz und auch von Beruhigung der Gefolgsleute und auch der Gesellschaft, ja, dass er sozusagen nicht jetzt ein Versager ist, sondern dass er auch für das Wohl der Leute jetzt zurücktritt, um für Österreich was Gutes zu tun. Und das ist letztendlich auch, wenn man so will, ein Stück Marketing.
Dieses Bröckeln der Fassade, dieses Berufen auf die eigene Fehlbarkeit. Sie haben jetzt gerade auch gesagt, das ist eben Marketing und das ist eben auch in dem Fall nichts Besonderes. Wie erklären Sie sich, dass die Gefolgsleute von solchen PolitikerInnen Ihnen das dann trotzdem noch abnehmen in diesen Momenten?
Naja, weil sie Angst davor haben, diesen Menschen vom Thron stürzen zu müssen. Ja? Weil ja ihre eigene Aufwertung an dieser Person hängt und deshalb versuchen sie alles, um diese Person nicht zu schädigen, weil dann würden sie sich sozusagen selber auch ein Stück schädigen, weil sie sind ja die Anhänger und sie glauben ja auch daran. Das heißt, sie müssten ihr eigenes Versagen eingestehen und das macht natürlich keiner gerne.
Glauben Sie denn, der Erfolg, den solche Leute in der Politik aktuell haben, wird in Zukunft abnehmen?
Boah, das weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugeln, die ich gucken kann, aber im Moment sieht es ja eher aus, als wenn diese Art von Politik eher um sich greift. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch, dass unsere Zeiten ja etwas unsicherer geworden sind oder zum Teil sogar sehr unsicher geworden sind, dass dann natürlich der Ruf nach einem starken Anführer umso größer wird, um die eigene Unsicherheit zu beruhigen. Da hat man so das Gefühl, sagen wir mal, im psychologischen Sinne ist es wie der gute Vater oder die gute Mutter, die uns beschützt und die für uns die richtigen Entscheidungen trifft. Und insofern befürchte ich, dass das eher noch mehr umgreift, als es sowieso schon im Moment publik ist, über die gesamte Welt hinaus zu sehen.
Dann würde ich vielleicht noch mal etwas hypothetischer fragen, was glauben Sie denn müsste passieren, damit das nicht mehr so ist, beziehungsweise damit es wieder weggeht von diesem Verlangen nach starken Führungspersönlichkeiten hin zur Auseinandersetzung mit wirklichen Inhalten?
Wenn ich das Rezept hätte, würde ich es teuer verkaufen. Ich sag's Ihnen. Ich habe natürlich kein Rezept in der Tasche. Ich meine, was man sieht, ist, dass zum Beispiel die junge Generation, zumindest die in Deutschland, die fangen ja schon an, inhaltlich zu diskutieren. Die sind ja nicht unbedingt auf dem Trip, jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt jemand, der uns anführt und der uns sagt, was gut und richtig ist. Von daher hoffe ich, dass es sich so auch weiterentwickelt. Ich meine, wenn man diese ganze Fridays for Future, also die Bewegung, wenn man sie sieht, dann ist es ja, finde ich, sehr, sehr hoffnungsvoll, dass da Menschen sind, die sich wirklich auseinandersetzen, die dafür einstehen und die sich auch zusammentun und in der Gemeinschaft versuchen, etwas zu verändern. Und das, denke ich, ist die Hoffnung. Und das sieht man ja auch in vielen anderen Ländern, dass gerade die Jüngeren da eine große Aktivität haben und dann vielleicht auch eine große Macht dadurch erwerben, sodass sie ein gutes Gegenüber bilden und da vielleicht wirklich eine andere Haltung entstehen kann.